So, ihr Lieben, guten Morgen. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich grüße euch zu dem Seminar Offenbarung an dem heutigen Samstag. Ich habe letztes Mal schon gewisse Schwierigkeiten hier mit der Technik gehabt. Da lag es an der Internetverbindung und da gab es Übertragungsschwierigkeiten und das hing immer wieder. Und habe ich Probleme hier wiederum mit der Technik und jetzt bekomme ich hier Nachricht. Okay, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr mit dazu eingeschaltet seid und dass die Übertragung funktioniert. Wenn nicht, dann will ich euch nochmal bitten, einfach kurz da sich bei mir zu melden und mir Bescheid zu geben, ob ihr mit dabei seid oder nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ganz kurz sicherstellen, dass es geht. Ich habe den Schuldigen oder schon auswendig gemacht. Es gab gerade, als ich hochgefahren habe, neues Update für den Rechner und da funktionieren nicht alle Programme miteinander so, wie sie funktionieren sollen. Und das muss ich dann noch nachhinein wieder noch beheben. Und dann gibt es auch noch eine Hardware-Ergänzung, die ich noch schon bestellt habe und ich hoffe, dass damit das auch behoben sein wird. Genau. Ich will ganz kurz nochmal testen, ob das die Übertragung wirklich funktioniert, ob ihr dabei seid. So. Genau. Hoffe ich, dass das funktioniert. Wenn ihr ganz kurz geduldet, ich frage mal kurz die Lilly, ob es bei ihr unten ankommt. Und wenn es bei ihr unten ankommt, dann weiß ich, dass es funktioniert. Genau. Ja, also ich bin gleich, sorry für die Unangenehmlichkeiten. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da, also es funktioniert. Hab gesehen, dass der Lilly am Rechner ist und von daher funktioniert es wunderbar. Dann kann ich starten und jetzt mich voll auf das konzentrieren, was notwendig ist. So. Also, da funktioniert es auch. Spitze, herrlich, wunderbar. Okay, dann ich resette und starte aufs Neue. Herzlich willkommen zu diesem Seminar Offenbarung. Heute wollen wir weitermachen. So ein paar Informationen, ein, zwei nur. Für das nächste Seminar haben wir jetzt geplant, vor Ort stattfinden zu lassen. Das heißt, in zwei Wochen wollen wir ja das Seminar Altes Testament Bibelkunde, 5. Buch Mose, fortführen und dann haben wir vor, hier vor Ort das stattfinden zu lassen. Die Schulen öffnen ja mittlerweile langsam und stufenweise und da wollen wir auch das Gleiche tun und von daher euch herzlich einladen, hier vor Ort beim nächsten Seminar dabei zu sein, wer beim AT Bibelkunde dabei sein möchte. Herzlich willkommen dazu. Eine kleine Bitte dazu, vorab mir auf irgendeine Art und Weise eine Info geben, dass ihr vor Ort sein könnt. So, wir haben natürlich hier auch begrenzte Platzanzahl wegen dem Abstand und so weiter. Unter den gegebenen Maßnahmenregeln wie Maske und Abstand wollen wir das hier veranstalten und euch die Möglichkeit geben, hier vor Ort zu sein und dich endlich vor Leuten lehren darf. Einfach mir kurz Bescheid geben, wer dabei sein möchte. Und natürlich wird die Übertragung stattfinden für all die, für die es zu weit ist oder eben nicht die Möglichkeit besteht, hier zu sein. Da könnt ihr live dann im Stream dabei sein. Genau, einfach nur diese Info. Jetzt freue ich mich mit euch, den Vormittag die Bibel wieder zu lesen, die Offenbarung zu lesen. Kapitel 4, Kapitel 5, die haben wir vor uns. In der Vorbereitung habe ich mich sehr darauf gefreut, mit euch das zu teilen, mit euch das zu lesen. Ich habe immer so vor mir, so ich werde heute einfach mit euch wieder Bibel lesen und den Inhalt mit euch teilen, darüber nachdenken. Und das ist ein schöner Gedanke für mich, mit euch Bibel lesen können. So hoffe ich, ihr habt eure Bibeln aufgeschlagen, Notizblatt dazu gelegt und das notwendige Markieren, Stifte. Und wir starten mit einem Gebet. Ich will beten, ihr dürft gerne mitbeten. Betet, dass es soweit gut klappt hier, dass die Technik funktioniert und keine Schwierigkeiten macht. Ja. Bietet auch für mich, dass ich Freimütigkeit habe, das euch auszulegen, nicht so arg abgelenkt bin durch die Technik und durch die Nebensachen und mich ganz wirklich voll auf das Wort Gottes und auf euch konzentrieren kann. Ja, betet mit für mich, ich möchte beten. Wollen zur Ruhe kommen, will ich zur Ruhe kommen, all das, die abgeben. Die Gedanken und die Überlegungen ja, zu den Füßen vor dir hinlegen. Du bist der Herr. Du sitzt auf dem Thron, du regierst und darum preise dich, lobe ich dich dafür. Herr, wir wollen uns diese Herrschaft heute anschauen, wollen uns anschauen, wie du auf diesen Thron kamst und was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Wir wollen dein Wort hineinschauen in dieses herrliche Buch der Offenbarung, dass aber doch so viel für uns verschlossen scheint und so viele Fragen aufwirft und es Deutung und Auslegung bedarf. Und jede Auslegung, jede Deutung wissen wir, Herr, nach der Schrift, kommt von dir und durch deinen Geist und ist nicht etwas, was Menschensache ist. Wir können uns viel ausdenken, wir können uns viel überlegen, wir können viel raten und vermuten, aber letztendlich ist das nicht die Wahrheit, sondern das, was du gedacht, gesagt und uns offenbart hast, das ist die Wahrheit. Und wir brauchen dich, Jesus, dass wir diese Wahrheit verstehen, denn das sind wirklich geistliche Wahrheiten und die wirklich nur durch deinen Heiligen Geist zu erkennen und zu verstehen und zu glauben sind. Und so will ich dich bitten, Herr, für diesen Vormittag. Lass uns ja, es verstehen durch deinen Geist. Lass uns nicht zu denen gehören, die ein halsstarriges Herz haben, ein hartes Herz haben, ihren Nacken verhärtet haben und nicht auf dich hören wollen, nicht dich erkennen wollen, sondern die Hunger haben nach dem lebendigen Wort. So bitte ich dich, Herr, schenke, dass das geschieht heute. Danke, dass ich mit dir rechnen darf. Für jeden Einzelnen, der sich heute eingeschaltet hat, auch an diesem schönen Samstagabend sich die Zeit nimmt, diesen Vormittag nimmt, dein Wort zu lesen, zu studieren, segne ihn reichlich dafür. Jesus, das bitte ich in deinem herrlichen und wunderbaren Namen. Amen. So, dann steigen wir hinein. Wir haben den ersten Abschnitt der Offenbarung, Kapitel 1 bis 3, haben wir abgeschlossen, die wiederum aber den Hintergrund für das uns ja, geben, das was dann folgt. Das ist so die Grundlage der ganzen Offenbarung. Die ersten drei Kapitel, es geht um die Gemeinde, es geht um ihren Zustand. Und vor allem geht es um Jesus Christus, was er für die Gemeinde ist und was er an der Gemeinde tut und wie er letztendlich die Gemeinde auch vollendet. So, die ersten drei Kapitel geben die Grundlage. Wir befinden uns jetzt in dem zweiten Teil, also im zweiten Abschnitt der Offenbarung, das wiederum ja, in sich eine Einheit bildet, aber eben mit anderen Kapiteln verknüpft ist. Und das, was wir uns anschauen, ist Kapitel 4 bis 7. Als kurze Erinnerung zeige ich euch die Die Folien jetzt hier noch einmal, also das sind die Kapitel, die wir uns anschauen. Kapitel 4 Schöpfung, Kapitel 5 Erlösung, Kapitel 6 Heiligung und Kapitel 7 Verherrlichung. Das gibt wiederum ein ganzheitliches Bild in diesem Abschnitt. Und wir schauen uns gerade Kapitel 4 an. Es geht um die Schöpfung. In dieser ganzen Thematik wird es um den Thron Gottes gehen. Als den Schöpfer, der auf diesem Thron sitzt. Und das führt uns dann zu dem nächsten Abschnitt, zu der Erlösung. Und auch da wird es um den Thron gehen, aber eben in dem Sinne von der ganzen Thematik der Erlösung. Und da geht es um das Lamm Gottes gehen, das auf dem Thron jetzt sitzt und die Herrschaft angetreten hat. Das führt zu dem nächsten Abschnitt, Kapitel 6, in dem wir die sechs Siegel uns anschauen werden, beziehungsweise die werden uns da vorgestellt. Und diese sechs Siegel haben etwas mit der Heiligung zu tun. Und das Werk des Lammes, das auf dem Thron sitzt, hat was mit diesem Werk der Heiligung zu tun. Das wird in Kapitel 6 beschrieben. Und das führt zu dem einen Einschub, von dem ich euch erzählt habe, in der Einleitung zu der Verherrlichung. Durch eben die Gemeinde, durch die Kinder Gottes, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern. Genau. Und jetzt merke ich schon, hängt wieder meine Kamera und das ist so das Problem hier. Ich versuche das gleich wieder zu ändern und ich merke schon, ich sollte da in dem Programm gerade nichts switchen und nichts verändern. Sonst hängt sich das auf. Okay, dann belasse ich das für heute mit den Schaubildern. Okay, wunderbar. Also in dieser Weise, in diesen vier Abschnitten, in diesen vier Kapiteln, entfaltet sich der nächste Abschnitt der Offenbarung. Falls ihr euch gerade fragt, aber es gibt doch sieben Siegel, wieso sagst du in Kapitel 6 nur sechs Siegel? Weil das siebte Siegel ist dann im Kapitel 8. Und bildet eine Verknüpfung zwischen diesem Abschnitt 2 und dem nächsten Abschnitt 3. Bildet den Übergang und verknüpft das miteinander. Werden wir uns im Einzelnen dann auch anschauen. Falls ihr so vom Abschnitt, vom Aufbau nochmal euch daran erinnern wollt und nicht mehr jetzt ganz folgen könnt, einfach in den letzten Aufnahmen nochmal reinhören, in den letzten beiden Seminaren zur Offenbarung, da erkläre ich diese Zusammenhänge, erkläre ich die Einschübe, da könnt ihr es nachhören. Oder vor allem für all die, die heute sich vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, dass ihr da das einfach nachholen könnt und da Verständnis euch verschaffen könnt. Wir haben, nachdem wir uns so diesen groben Aufbau und die einzelnen Bedeutungen jetzt angeschaut haben, uns schon mit diesen einzelnen Versen beschäftigt. Und da gehen wir gleich direkt rein. Noch eine letzte Sache, um euch gedanklich abzuholen und so daran zu erinnern, um was es hier geht. Im Wesentlichen sind ja die drei Kapitel, die vorangehen, die jetzt mit dem nächsten Abschnitt das miteinander verknüpfen, so wie im Puzzleteil mit diesen sich ineinander verankern. Im Präzise ist das letzte Sendschreiben an Laodicea, das diesen Übergang schafft von Kapitel 3 zu Kapitel 4. Und vor allem zwei Themen sind da wichtig. Zwei Themen machen die Verknüpfung sehr deutlich. Das eine ist in Vers 14, in dem Gruß des Sendschreiben. Da wird Jesus unter anderem als der Schöpfer, als der Anfang der Schöpfung Gottes vorgestellt. Und dann am Ende von diesem Sendschreiben, Vers 21, sagt er, dass er überwunden hat und sich auf dem Thron des Vaters gesetzt hat und dann eben die Verheißung gibt, wer auch überwindet, wird auch mit ihm auf seinem Thron sitzen. Und mit diesen beiden Thematiken wird jetzt der nächste Abschnitt eingeleitet, beziehungsweise wird miteinander verknüpft. Also das Thema der Schöpfung ist das eine und das Thema des Thrones und dass Jesus sich auf den Thron gesetzt hat, indem er überwunden hat. Und was er eben überwunden hat, wie es überwunden hat und auf welchen Thron er gesetzt hat, das ist eben dann Kapitel 4, Kapitel 5 und dann geht es dann weiter. Und diese beiden Thematiken werden hier jetzt uns erläutert. Zu einem wird uns in Kapitel 4 eben die Schöpfung oder der Schöpfer vorgestellt und der Thron des Schöpfers vorgestellt und auch die Schöpfung im Wesentlichen vorgestellt. Das wird vor allem heute unser Thema sein, wird die Schöpfung vorgestellt. Und dann in Kapitel 5 wird gezeigt, wie Jesus sich als der Anfang der Schöpfung auf diesen Schöpferthron gesetzt hat und die Herrschaft angetreten hat. So, das ist im Wesentlichen so die Verknüpfung, wie diese beiden, also wie diese Kapitel miteinander verknüpfen. Und von daher wichtig, dass die Offenbarung jetzt vorwärts geht. Das ist immer, das Thema hat sich nicht geändert. So, das gilt uns genauso. Und das ist nicht etwas, was irgendwann mal in der Zukunft stattfindet, wo wir als Gemeinde nicht mehr dabei sein werden, sondern das ist etwas im Gegenteil. Wir werden jetzt zurückgenommen in die Vergangenheit, letztendlich auch sogar in die Ewigkeit. Und wir werden zurückgenommen, nämlich zu der Schöpfung und dann zu dem Weg, wie sich das Ganze dann entfaltet. Also es liegt nicht in der Zukunft, sondern wir werden in gewisser Weise zurückgenommen und beginnen da, wo man beginnen muss, bei Gott, bei ihm, bei seinem Thron und bei der Schöpfung. Bei all dem und über all das, was wir jetzt gleich anschauen werden, gibt es ein Thema, das sich sehr stark herauskristallisiert. Was ist das Ziel und was ist der Zweck von all dem? Und dann wird das ganze Thema der Anbetung hier groß werden. Also das ist ganz stark, was diese Kapitel von Kapitel 4 bis 7 durchdringt. Und über diesem zentralen Thema Jesus in der Mitte des Thrones Gottes und seiner Herrschaft steht, so dann was wird das hervorbringen und warum das Ganze? Und da werde ich euch zeigen anhand verschiedenen Abschnitten und an verschiedenen Versen, die wir hier haben, wie das Thema der Anbetung entfaltet wird und sich dann entwickelt und immer steigert und immer größer wird und letztendlich zu der Erfüllung kommt. Genau. Also in dieser Weise gucken wir uns das an. Wir haben uns in dem letzten Seminar, das zum Glück nicht so arg lang war, und von da hoffe ich, dass es sehr frisch bei euch in eurem Gedächtnis ist. Wir haben uns Kapitel 4 uns schon mit dem Thron uns beschäftigt und dann wer auf dem Thron sitzt. Und wir haben uns den Schöpfergott angestellt, wie er in verschiedenen Facetten da uns beschrieben wird. Und zwar im Wesentlichen durch diese Kostbarkeiten der Edelsteine, durch den Lichtglanz des Regenbogens, der da entsteht, im Wesentlichen nicht nur seine Herrlichkeit in seiner Kostbarkeit, in seinem Wert, sondern vor allem in seinem Licht. Und ich denke, dass der ganz starke Schwerpunkt bei den Edelsteinen, bei den Diamanten und bei dem Regenbogen, die verschiedenen Facetten der Herrlichkeit Gottes und somit das Licht seines unbewohnbares Lichts darstellt, somit seines ganzen Wesens. Und Licht steht ja in den Zusammenhang immer mit Erleuchten, mit Offenbaren. Und von daher, hier offenbart sich die Herrlichkeit Gottes in einem wunderbaren, herrlichen Licht. In all der Tiefe, in all der Breite, in all der Höhe offenbart sich uns der Schöpfergott in dieser Weise hier. Und das führte uns zu dem Nächsten, nachdem wir so den Thron angeschaut haben, die Beschreibung der Herrlichkeit Gottes, die ja noch nicht fertig ist, sondern dann kam interessanterweise das Nächste, wurden uns die 24 Ältesten vor Augen gemalt mit den weißen Kleidern und Siegeskränzen. Und ich habe euch versucht zu zeigen, dass es Repräsentanten der Gemeinde sind. Und ganz interessant, dass hier, es gibt keine anderen Stelle der Bibel, wo es in ähnlicher Art und Weise Gott vorgestellt wird, zum Beispiel Jesaja oder Hesekiel, diese Stellen werden wir heute miteinander anschauen, die sind wichtig für unseren Zusammenhang, dort werden die Ältesten nicht erwähnt. Nur an dieser Stelle und vor allem auch in der Reihenfolge der Erwähnung, die Ältesten kommen als erstes und dann kommen dann zum Beispiel die vier lebendigen Wesen, die wir jetzt gleich anschauen werden. Erst kommen sie danach. Die Ältesten kommen zuerst, das heißt, denen wird eine besondere Rolle hierzu geschrieben, einen besonderen Platz gegeben, auch in der Reihenfolge der Erwähnung kommen sie an erster Stelle. Warum? Weil hier im Alten Testament, oder andersrum, weil die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments, des Alten und des Neuen Bundes, die Gläubigen also repräsentieren, Das ist nicht die Gemeinde, das sind Wesen, die Gott geschaffen hat, die aber repräsentativ für die Gemeinde stehen, denn sie waren schon da, bevor es die Gemeinde gab und bevor Jesus Christus die Erlösung vollbracht hatte, gab es schon diese. Aber im Alten Testament war ja die Gemeinde in dieser Weise ein Geheimnis, so wie Paulus darüber redet. Das war noch nicht offenbar. Nicht, dass es nicht da war, aber es ist noch nicht offenbar gewesen in dieser Weise. Von daher finden wir im Alten Testament keine Erwähnung dieser 24. Ältesten. Im Neuen Testament wurde uns dieses Geheimnis offenbart, was vor Grundlegung der Welt Gott schon hier alles geplant und gewollt und gedacht hatte. Und von daher finden wir hier in der Offenbarung an dieser Stelle, bevor wir über diese Herrlichkeit der vier lebendigen Wesen etwas zu hören bekommen, wird uns die Existenz dieser 24. Ältesten der Repräsentanten der Gemeinde uns gezeigt. Charakteristisch, weiße Kleider, hat was mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun, die ihnen gegeben ist, Siegesgrenze, hat was mit dem ewigen Leben zu tun, die Belohnung des ewigen Lebens zu tun. Also dafür stehen sie. Und in diesem Zusammenhang, also bezüglich ihrer Aufgabe oder bezüglich ihrer Stellung, was sie repräsentieren, tauchen sie auch in der Offenbarung immer wieder auf und übernehmen Funktionen. In Kapitel 5, nur als Beispiel, dass ihr schon mal da, dass man seht, was ich damit meine. In Kapitel 5, Vers 5 zum Beispiel, taucht dieser Älteste auf. Also einer der Ältesten, wenn es darum geht, dass Johannes darüber weint, dass die Buchrolle nicht aufgemacht werden kann, weil niemand für würdig gefunden wird. Und da tritt ein Ältester hervor und sagt, und einer von den Ältesten, Vers 5, spricht zu ihm, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Also hier darf der Repräsentant der Gemeinde, Johannes, eine gute Nachricht über den Löwe aus dem Stamm Juda sprechen, über den, der überwunden hat. Wir wissen, wer er überwunden hat und auf den Thron sich gesetzt hat, das ist ja Jesus. Also wenn es darum geht, dass so, also in dem Fall tritt ein Repräsentant der Gemeinde und übermittelt eine gute Nachricht eben der Gemeinde. In ähnlicher Weise taucht zum Beispiel ein Ältester auch auf, wenn ihr in Kapitel 7 mit mir geht, in Vers 13, wenn es darum, wenn Johannes nach den Überwindern fragt, wer die Überwinder sind, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und Vers 13, Kapitel 7, und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese sind mit weißen Gewändern bekleidet, die mit weißen Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie, fragt Johannes, und dann erklärt ihm der Älteste, wer sie sind. Und in dem Zusammenhang, wo es eben darum geht, das Überwinden der Gemeinde und das Überwinden der Bedrängnis und sogar der großen Bedrängnis, und wenn es darum geht, eben ein weißes Gewand zu bekommen und die Ältesten repräsentieren da, dann tauchen eben diese Ältesten auch als die Quelle der Offenbarung beziehungsweise als Werkzeuge der Offenbarung, die Jesus sendet, und dann erklärt ein Ältester bestimmte Dinge. In gleicher Weise erklären ja Engel oder eben lebendige Wesen dann immer in einem bestimmten Zusammenhang bestimmte Themen, die sie repräsentieren, da tauchen sie auch auf und haben etwas zu sagen. Also sie haben ihre Aufgaben. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen, meinen Gedankengang. Es ist schwierig, nochmal, ich will das jetzt nicht nur immer betonen, aber trotzdem ist es schwierig, in die Linse zu schauen und nicht eure Gesichter zu sehen, um zu schauen, könnt ihr mir folgen, seid ihr bei mir, wie reagiert ihr, guckt ihr fragend mit großen Augen oder nickt ihr, und dann weiß ich, okay, ihr seid bei mir. Von daher hoffe ich auf diese Art und Weise, dass ihr mir trotzdem folgen könnt. Also das haben wir uns angeschaut und haben uns diese Ältesten angeschaut. Dann haben wir auch uns angeschaut, was um den Thron Gottes herum passiert. Und wir haben diese Blitzen und Stimme und Donner gesehen und die sieben Feuerfackeln. Und wir haben gesehen, dass es hier immer wenn Gott sich offenbart, in dieser Weise offenbart, wenn seine Herrlichkeit kommt, geschieht es in dieser Weise. Und dass es hier um seine Heiligkeit geht. Und wenn es um seine Heiligkeit geht und vor allem dann, wenn seine Heiligkeit verletzt wird, dann kann keiner vor ihm bestehen. Da kann keiner vor ihm stehen und muss sterben letztendlich. Und das wird oft eben mit Blitzestimmen und Donner, wird oft das Gerichtshandeln Gottes auch dann in der Offenbarung in diesen Zusammenhang gesetzt. Die sieben Feuerfackeln, die werden für uns gleich nochmal wichtig sein, repräsentieren die sieben Geister Gottes. Das sagt auch hier Johannes, dass interessant, dass Gott im Zentrum steht, als der Schöpfer mit seinem Licht und Herrlichkeit, dann drumherum die Gemeinde beschrieben wird, dann wird uns Gottes Heiligkeit vorgestellt und das umklammert und das umringt alles, eben die umringende sieben Fackeln Gottes, was letztendlich den Heiligen Geist umschreibt, der sozusagen alles in einem umhüllt. Ein herrliches, ein interessantes Bild. Aber dabei bleibt es nicht stehen und wir kommen heute zu den Versen, wo wir ab jetzt weitergehen und jetzt miteinander lesen und hoffe, euch da mehr Verständnis geben zu können, euch da hineinnehmen zu können. Ich lese ab Vers 6 und erstmal mal bis 11, dann arbeiten wir uns da durch und dann lesen wir den nächsten Abschnitt und arbeiten dann weiter, okay? Also lesen wir ab Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Auch das haben wir uns angeschaut, habe ich euch versucht zu erklären, was dieses gläsernes Meer repräsentiert und warum es klar wie Kristall ist. Die Völkermeere vor Gott, die vor ihm durchsichtig sind, die vor ihm sichtbar sind, er kennt sie, er sieht sie, es ist vor ihm nichts verborgen. Okay, und ab Vers 6, ab Ende starten wir. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind rings und inwendig voller Augen. Und sie hatten Tag und Nacht und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagen geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen von dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Soweit die nächsten Verse. Jetzt bekommen wir einen weiteren Einblick in den Himmel. Wir bekommen einen weiteren Einblick in die Herrlichkeit Gottes, einen weiteren Einblick der Beschreibung des Thrones Gottes. Das ist wichtig. All das, was wir bis jetzt angeschaut haben und die ganze Thematik und um was es hier geht. Es geht hier wirklich um den Thron Gottes. Es geht hier um seine Herrschaft. Und mit der Herrschaft ist somit seine Herrlichkeit damit beschrieben, also die Herrlichkeit seiner Herrschaft. Es geht, die ganze Thematik hier zieht sich durch, es ist der Thron Gottes. Und dieser Thron und somit die Herrlichkeit Gottes wird jetzt beschrieben mit vier lebendigen Wesen. Sehr mysteriöse Wesen, sehr eigenartige Wesen. Und es lohnt sich da ein bisschen genauer hinzuschauen, was sie sind, welche Aufgabe sie haben, denn sie tauchen später auf, spätestens in Kapitel 6, wenn wir uns da dem zuwenden, werden diese vier Wesen wieder auftauchen und eben eine Übermittlungsrolle spielen und somit eine Funktion übernehmen in der Erklärung dessen, was passiert. Und von daher müssen wir gleich verstanden haben, wer sie sind und schon mal so viel, was repräsentieren sie? Was repräsentieren diese Wesen, damit wir später das einordnen können, wenn sie auftauchen und Sachen sagen oder Dinge erklären oder offenbaren, verkündigen, dass wir den Hintergrund von ihnen haben. Also diese ist wahrscheinlich am schwierigsten von all dem, was wir bis jetzt angeschaut haben, der Herrlichkeit Gottes, es zu deuten, weil das wirklich sehr mysteriöse Wesen sind. Bevor wir sie im Einzelnen anschauen, schaut mal, wo sie sind und was sie ausmacht. Und das ist am Ende nochmal. Und dann heißt es, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Die 24. Ältesten von denen hieß es in Vers 3, und rings um den Thron sah ich 24 Throne, richtig? Also die 24 Ältesten, die waren rings um den Thron. Von den lebendigen Wesen heißt, aber sie waren rings um den Thron, das heißt, sie umgaben den ganzen Thron, sie umgaben zum Beispiel auch die 24 Ältesten, so, aber hier wird etwas Interessantes noch gesagt, inmitten und rings um den Thron, also sie sind nicht nur um den Thron, sondern sind auch in der Mitte, und ich habe mir ich habe darüber nachgedacht und gesagt, wie kann es sein, dass etwas in der Mitte ist, aber und zugleich um etwas herum ist? Und zum anderen, warum wird das uns so auf diese Art und Weise hier gesagt? Was hat es damit zu tun? Also warum sind sie inmitten und ringsrum? Wenn wir uns gleich anschauen, was diese Wesen hier repräsentieren und vor allem, wie sie in einem anderen Propheten uns dargestellt werden, da werden wir gleich in Hesekiel aufschlagen, dann wird deutlich, dass diese Wesen den Schöpfergott repräsentieren. Der Grund, dass sie ringsum und inmitten sind, ist eine Umschreibung letztendlich, eine geistliche Umschreibung, dass sie alles sind, also alles durchdringt sie oder sie durchdringen alles. Sie sind überall, könnten wir so sagen, wenn sie sind drumherum und sie sind in der Mitte, also sie umgeben alles und sie umschließen alles und sie bilden alles, so auf diese Art und Weise, könnten wir es verstehen. Also sie sind überall präsent sozusagen, oder Gott, damit wir es nicht falsch verstehen, der Schöpfergott ist in und durch sie überall präsent. Der Schöpfergott ist in und durch sie überall. Und er umgibt durch sie alles. Und er ist durch sie alles. So wie Paulus in der Apostelgeschichte es gesagt hat, durch ihn leben wir und weben wir und sind wir. Also das ist der Gedanke, dass diese vier lebendige Wesen die Schöpfung repräsentieren, und zwar die Schöpfung Gottes repräsentieren. Ich möchte es euch gleich erklären, warum ich meine, dass es die Schöpfung repräsentieren, und sagen auch, welche Schöpfung sie repräsentieren. Beschrieben werden sie als vier und lebendig und als Wesen. Also diese merkwürdigen Wesen, wenn ich merkwürdig sage, dann meine ich, weil sie solche Wesen nicht kennen, vielleicht nur aus Fabeln oder aus irgendwelchen Märchengeschichten, aber das sind Wesen, die Gott geschaffen hat, so ähnlich wie die Wesen, die Gott als Älteste geschaffen hat, die hat er geschaffen, um etwas zu repräsentieren, um seinen Heilsplan zu repräsentieren, sein Wesen zu repräsentieren, seine Herrlichkeit zu repräsentieren, seine Heiligkeit zu repräsentieren, seine Gnade zu repräsentieren. So hat er auch Wesen geschaffen, die die Schöpfung repräsentieren. Ganz interessant, bevor Gott die Schöpfung schuf, hat er lebendige Wesen im Himmel geschaffen, die diese Schöpfung repräsentieren. Warum glaube ich, die Schöpfung verknüpft mit der Zahl 4? Und 4, wenn wir in der Bibel in diesem Kontext davon reden und sehen, dann ist 4 eben mit der Schöpfung verbunden. 4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten und so weiter. Das ist die Schöpfung Gottes. Die Schöpfung, die Gott gemacht hat, 4 plus 3 ergibt 7. Also die ganze Schöpfung Gottes ist dann die 7. Aber wir haben eben diese Zahl 4 als die Schöpfung Gottes. Und welche Schöpfung wird hier repräsentiert? Es wird die lebendige Schöpfung repräsentiert. Es wird die Schöpfung repräsentiert, in der der Geist Gottes ist, der Geist des Lebens ist. Also ich rede jetzt nicht explizit vom Heiligen Geist, sondern ich rede von dem Lebensodem Gottes. Also das ist, wenn Gott die Materie anhaucht und aus der Materie eine lebendige Seele, also wenn Gott durch sein Ruach, glaube ich, heißt es im Hebräischen, die Materie anhaucht, die er geschaffen hat, und aus ihr eine lebendige Nefesh, ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele macht. Das ist, von dem hier ist die Rede. Und wir finden das im Anfang der Bibel, in den ersten Büchern Mose, vor allem in Kapitel 1, Kapitel 2, als Gott die Schöpfung macht. Und dann wimmelt es von lebender Wesen, heißt es, von lebender Nefesh. Und in Kapitel 2, wenn es darum geht, dass Gott den Menschen als ein lebendiges Wesen schafft, dann heißt es, dass Gott seinen Ruach, seinen Geist, Lebensgeist in sie hinein haucht, in die Nase und so, ein Lebensodem können wir so beschreiben. In Kapitel 5 und dann Kapitel 6 wird deutlich, dass wenn Gott Leben begrenzt und dem Leben entzieht, er den Menschen zum Beispiel seinen Lebensodem entzieht, seinen Geist, der den Menschen am Leben erhält, er entzieht ihn, er nimmt ihn weg und dann stirbt der Mensch. In dieser Weise müssen wir jetzt denken und in diese Weise hin, ja, dass diesen Gedanken jetzt hier folgen. Hier werden uns Repräsentanten der lebendigen Schöpfung Gottes vor Augen gemalt. Genau. Sie werden in interessanter Weise beschrieben. Es ist die Rede von Augen in Vers. Am Ende von Vers 6 wird darauf hingewiesen, dass sie voller Augen vorn und hinten sind. Ich erkläre euch gleich das, was das ist. Und in Vers 8 am Ende wird nochmal darauf Bezug genommen. Je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. So, das ist interessant, dass es zweimal hier von den Augen die Rede ist und wir darauf hingewiesen werden. Was sind diese Augen? Für was stehen diese Augen? Um innerhalb der Offenbarung jetzt hier ein Verständnis zu bekommen, geht man mit Kapitel 5, also auf unserer, wir sind auf der gleichen Seite, zumindest bei mir noch in der Bibel, und in Abvers 6 wird uns das Lamm Gottes beschrieben, das geschlachtet und in der Mitte des Thrones steht. Und dann heißt es von diesem Lamm folgendes in Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vielen lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. So, da wird der Hinweis gegeben auf, Entschuldigung, ich muss ganz kurz wieder, ich sehe, dass die Kamera sich wieder aufgehängt hat. Mann. So, das werde ich wahrscheinlich ein paar Mal tun. Ich hoffe, dass euch nicht so arg stört, dass ich werde das nächstes Mal das wieder beheben. Also, dass hier das Lamm Gottes auch mit den 7 Augen beschrieben wird. Und dann wird uns gesagt, was diese 7 Augen sind. Und da sind die 7 Geister Gottes. Also hier wird auch der Bezug zu den Augen, auch zum Heiligen Geist gemacht, zu dem Geist Gottes gemacht. Und in dem Fall, Augen, geht es da um Allwissenheit, um alles Sehen, alles Überschauen. Aber im Fokus steht, dass das auch mit den Augen der Geist Gottes in Verbindung gebracht wird. Um dieses Bild etwas klarer zu machen und um was es hier geht, möchte ich euch bitten, mit mir Hesekiel aufzuschlagen. Einfach nur, damit wir kurz wissen, was wird uns hier eigentlich beschrieben. Hesekiel Kapitel 1. Moment. So, in Hesekiel Kapitel 1. Hesekiel bekommt eine Vision, eine herrliche Schau, die letztendlich darauf hinausläuft oder als Ganzes mal vor Augen gemalt, dass Gott sagt, dass er das irdische Volk und den irdischen Tempel verlassen wird. Warum? Weil sie gegen seine Herrlichkeit und gesündigt haben. Sie haben ihn verlassen, die haben ihr Herz verstockt, die haben ihren Nacken hart gemacht, die haben Gott den Rücken zugekehrt. Und statt dass sie Gott verherrlichten und Gott anbeten an dem Ort, den er ihnen gegeben hat, das war dann der Tempel, haben sie dort Götzendienst betrieben. Und so nimmt der Gott den Propheten mit hinein und zeigt in diesen Götzendienst, er offenbart ihnen, ihr Unglauben und diese Heuchelei. Und dann wird deutlich, wie Gott Stück für Stück und Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart Stück für Stück den Tempel verlässt und dann auch Jerusalem verlässt. Und dann, was folgt, ist Gericht. Weil sie gegen Gottes Heiligkeiten, gegen Gottes Herrlichkeit gesündigt haben, ihn nicht angebetet haben, sondern anderen Göttern nachgelaufen sind und eben das verletzt haben, werden sie dem Gericht Gottes preisgegeben. Und dann offenbart Gott durch Hesekiel, dass er einen neuen Tempel bauen wird und dass auf diesem Berg, auf diesem Berg Zion, auf diesem Berg, den Tempel baut, eine herrliche Anbetung stattfindet, ihn frei von Sünde, frei von all dem. Und er gibt dem Propheten diesen Blick in die Ewigkeit hinein, von diesem neuen Tempel, von dem wir eben in der Offenbarung dann am Ende so klar lesen. So, das ist der ganz stark Bezug zur Offenbarung. Hier ist nicht die Rede von einem dritten Tempel, der ja buchstäblich in Jerusalem dann auf dem Berg gebaut wird, wenn die Moschee da wieder abgerissen wird irgendwann mal, sondern davon ist hier nicht die Rede in Hesekiel, sondern hier ist die Rede von diesem neuen Berg, dem himmlischen Jerusalem. Es ist die Rede von dem himmlischen Tempel, von der Braut oder von dem Haus Gottes, das letztendlich die Gemeinde ist. Und interessant, und da sehen wir auch den Bezug, interessant, dass in gleicher Weise der Hesekiel zuerst die Herrlichkeit Gottes schaut und ebenfalls in der gleichen Art und Weise, wie Johannes es geschaut hat, und in ähnlichen Bildern wird uns diese Herrlichkeit Gottes vor Augen gemalt. In ähnlichen Bildern wird uns die Herrschaft Gottes und der Thron Gottes vor Augen gemalt. Und da finden wir auch dann lesen wir auch von diesen lebendigen Wesen, die da sind. Genau, nun, wir lesen einfach ein paar Dinge einfach an, damit dann spürt ihr, dass es wirklich dass wir die Parallele hier haben. Kapitel 1, Vers 4 zum Beispiel. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke und Feuer. Und das Hin- und Herzucken und Glanz war rings um sie her. Das klingt an wie diese Donner und Blitze, die wir in Offenbarung 4 gelesen haben, die um den Thron herum sind. Also in ähnlicher Weise wie auf dem Berg Sinai, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dass er sich eben in den Brausen und in den versenkenden Feuer und all diesen Dingen sich offenbart. Also das ist wiederum in der gleichen Art und Weise wird auch hier die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Und dann heißt Vers 5, und aus der Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebenden Wesen. Und auch den Hinweis, und aus der Mitte hervor, also aus der Mitte dieser Wolke und dieses Feuers und dieses Glanzes, also aus der Mitte von dieser Offenbarung her erscheinen vier lebendige Wesen. Davon ist hier auch bei Hesekiel die Rede. Und dann beschreibt Hesekiel die Gestalt dieser lebendigen Wesen. Die unterscheiden sich in gewisser Weise etwas von den, die in der Offenbarung hier ist. Im Wesentlichen aber sind sie doch gleich. Und das ist jetzt an dieser Stelle wichtig, dass wir nicht, oder dass wir etwas verstehen. Hesekiel bekommt eine Schau der Herrlichkeit Gottes und sie wird mit Bildern beschrieben und erklärt. Und das Gleiche auch dann Johannes. Hier geht es nicht, dass sie eins zu eins, ich sage es, ich habe hier eine Flasche und dann haben sie die Flasche gesehen und ja, alle haben genau das Gleiche beschrieben, wie viele Rillen da sind und so weiter und so fort, sondern ihnen wurde etwas dadurch offenbart und ihnen wurde dadurch etwas gezeigt. Und Hesekiel hat eine Art dieser Offenbarung bekommen, Johannes hat seine Art dieser Offenbarung bekommen. Und wir sehen, dass da viele Parallelen sind und trotzdem Unterschiedlichkeiten. Und da die Unterschiedlichkeiten liegen darin, dass was Gott damit sagen will, ausdrücken will, die Parallelen liegen darin, weil es sich doch um das Gleiche handelt und das Gleiche in gewisser Weise beschrieben wird. Aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn ich das euch sage, warum ich das sage. Weil zum Beispiel, wir lesen jetzt hier von den vier lebendigen Wesen, und dies war ihr Aussehen, die Gestalt eines Menschen hatten sie. Also von der Gestalt des Menschen, das heißt, die hatten so einen Körper, also die sahen wie Menschen aus. Also sie standen zum Beispiel auf ihren Beinen, sie hatten Arme, sie haben Gesichter. Also das meint Hesekiel. Also von außen, die sahen eigentlich so wie Menschen aus, aber es waren doch keine Menschen. Warum? Zum Beispiel, er sagt, sie haben vier Gesichter, während wir in Offenbarung vier lebendige Wesen haben, die jeweils ein Gesicht haben. Von einem Löwen, von einem Stier, von einem Menschen, von einem Adler. So haben wir hier vier lebendigen Wesen, die aber in sich selbst noch mal vier Gesichter hatten. Und hier ist die Rede zum Beispiel von vier Flügeln. In der Offenbarung hören wir von sechs Flügeln. Also sie haben aber beide Flügeln gehabt. Dann ist hier die Erwähnung von Beinen in Vers 7 und ihre Beine waren gerade Beine, also sie standen aufrecht. Das ist, was Hesekiel damit ausdrücken möchte. Er spricht hier von Fußsohlen und er sagt, aber die haben ausgesehen wie von einem Kalb. So bei uns in der Offenbarung ist das das Gesicht von einem Stier. Und dann ist hier die Rede von, dass sie ein Menschenhände haben und dass Flügel von den vier Flügeln von allen Seiten hier haben und solche Dinge, die haben vier Gesichter. Die Beschreibung ist etwas anders, aber hier wird ebenfalls vier lebendige Wesen beschrieben. Um diese vier lebendigen Wesen geht es. In Vers 10 heißt es, und das war das Gestalt ihrer Gesichter, das Gesicht eines Menschen, das Gesicht eines Löwen, das Gesicht eines Stieres und das Gesicht eines Adlers. Also spätestens hier merken wir, oh, das ist sehr, sehr ähnlich, was wir in der Offenbarung gelesen haben. Es ist die Rede von den lebendigen Wesen, es ist die Rede von ihren Gesichtern und dass diese vier Gesichter sich eben in Mensch, Löwe, Stier und Adler sich ja, gleichen. In der Offenbarung sind das vier Wesen mit jeweils einem dieser Gesichter. Im Wesentlichen geht es jetzt nicht darum, haben sie vier Gesichter oder haben sie nur ein Gesicht, sondern im Wesentlichen geht es darum, dass hier uns eine Schöpfung vorgestellt wird, eine lebendige Schöpfung durch diese Repräsentanten, durch diese lebendigen Wesen, die eine lebendige Schöpfung repräsentieren, durch vier Beispiele. Warum gerade diese vier ist interessant, aber letztendlich bis ins Detail nicht zu ergründen. Aber wenn wir sie uns anschauen, das sind Mensch als ein lebendiges Wesen wird repräsentiert. Wird ein Löwe genommen. Die Bezüge sind viel darin. Aber als ein majestätisches, königliches Tier, das sich als ein Repräsentant sich würdig erweist, genauso wie ein Mensch sich als ein Repräsentant der Schöpfung als würdig erweist, dann ist die Rede von einem Stier, das ich denke auch von sich als Kraft und Durchsetzungsvermögen und ja, sich als Stier auch als Repräsentant der Schöpfung sich erweist und ein Gesicht eines Adlers, der ebenfalls in Majestät und somit auch in verschiedenen Art und Weise als Repräsentant sich als würdig erweist. Man könnte vielleicht andere Tiere erwarten. Vielleicht könnte man meinen, hier fehlen zum Beispiel ein Repräsentant aus dem Meer, ein Wal oder ein Hai oder wie auch immer. Aber hier werden uns einfach durch diese Bilder, warum der ewige Gott sich uns in dieser Weise offenbart und diese Geschöpfe so geschaffen hat und sie so uns so vorstellt, das liegt bei ihm. Wir müssen das nicht ergründen, was wir aber verstehen müssen, dass diese eben die Schöpfung, und zwar die lebendige Schöpfung, repräsentiert. Inwieweit repräsentieren diese Wesen die Schöpfung Gottes? Dass Gott in dieser Schöpfung verherrlicht, dass Gott in dieser Schöpfung geschaut und dass er in dieser Schöpfung angebetet und ihm Dank dargebracht wird. Also, das ist, was Paulus im Römer Kapitel 1 ab Vers 18 sagt. Weil sie Gott in der Schöpfung nicht wahrgenommen haben und darum ihn nicht angebetet haben und nicht verherrlicht haben, hat er sie dahin gegeben. Und ich glaube, Darum geht es hier, dass sie repräsentieren diese Schöpfung Gottes. Sie repräsentieren ihn in einer besonderen Art und Weise, in einer besonderen Herrlichkeit. Schaut mal, wenn wir in Hesekiel Kapitel 1, Vers 28 mit, dann wird deutlich, was sie sind. Da heißt es, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. Also da taucht dieser Regenbogen auf, den wir auch in der Offenbarung haben. Und dann heißt es, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also, schaut mal, die Schöpfung ist das Abbild der Herrlichkeit des Herrn. So, das, was wir haben in den lebendigen Wesen, vier lebendigen Wesen und unter anderem mit dem Regenbogen und all diesen Bildern, die wir haben und somit repräsentieren die vier lebendigen Wesen ebenfalls die Herrlichkeit des Herrn und zwar des Schöpfers, der Schöpfung. Sie repräsentieren die lebendige Schöpfung, die repräsentieren und sind ein Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Es ist schon erstaunlich, dass Gott wirklich alles nach seinem Abbild geschaffen hat. Wir erinnern uns, oder? Dass als Gott Menschen geschaffen hat, er hat gesagt, lasst uns einen Menschen machen nach unserem Bild. Also, und nach dem Bild Gottes schuf er sie. Und wir wissen, dass das Bild des Menschen dann irgendwann in das Bild des Sohnes Gottes hineingeht, beziehungsweise wir in das Bild des Sohnes Gottes, in das Bild Jesu verwandelt werden. Das heißt, der Mensch ist ein Abdruck und ein Abbild der Herrlichkeit des Herrn, unseren Herrn Jesus Christus. Nur als Beispiel, dass wenn Gott Menschen schuf, er sich darin offenbaren wollte, er sich darin abbilden wollte, natürlich in einer begrenzten Weise, aber der Mensch ist dazu da, damit Gottes Herrlichkeit ihm und durch ihn sichtbar wahrgenommen und verkündigt werden, verherrlicht werden sollte. Genauso trägt auch der Rest der Schöpfung dazu bei, repräsentiert durch den Löwen, durch den Stier, durch den Adler, wie auch immer, trägt ebenfalls dazu bei, dass die ganze Schöpfung, alle Werk seiner Hände, die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Und zwar von Tag bis Nacht und geben Zeugnis, geben Kunde davon und bezeugen diese Herrlichkeit. Das ist ihre Aufgabe. So, wir finden das hier in Hesekiel 1, also haben wir auch diese lebendige Wesen, wo uns ausdrücklich gesagt wird, das ist das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Also wenn Gott Hesekiel erscheint, dann sieht er diese lebendige Wesen. Wenn ihr mit mir in Kapitel 10 geht, im Hesekiel Kapitel 10, dann wird... möchte ich euch auf einen Schritt weiter hier, einen Schritt weiterführen. Hier beginnt etwas Entscheidendes. Ab Kapitel 10 beginnt Gott den Tempel zu verlassen, nachdem er dem Hesekiel aufgezeigt hat, was Schlimmes an diesem Ort passiert und dass die Herrlichkeit Gottes da nicht sein kann. Die Herrlichkeit Gottes verlässt das Haus. Und als Gottes Herrlichkeit sich da offenbart oder das Haus verlässt, werden diese beiden Bilder, nämlich der vier lebendigen Wesen und nämlich einer Engelsart uns vorgestellt und die werden in den Zusammenhang gebracht, werden zusammen, wie gesagt, zusammengefügt. Schaut mal, Kapitel 10, Vers 1. Und ich sah und siehe auf dem festen Gewölbe, das über dem Haupt der Cherubim war, befand einem Saspisstein gleich etwas, das aussah wie ein Thron, der über ihn sichtbar wurde. Also, hier stellt uns die Herrlichkeit Gottes vor, es ist die Rede jetzt von einem Cherubim. Und dann ist die Rede von einem Thron. Und dann zeigt sich, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Und das hat was mit dem Werk und mit der Begleitung dieser Engelart zu tun, nämlich ist die Rede von einem Cherub oder den Cherubim. Ich lese weiter, und er sprach zu dem, mit den Leinen begleitenden Mann und er sagte, geh hin zu der Stelle zwischen dem Räderwerk, zu der Stelle unterhalb des Cherubs und fülle deine Hände mit Feuerkohlen von der Stelle zwischen den Cherubim und streue sie über die Stadt hin. Da ging er vor meinen Augen hin und die Cherubim aber standen zur rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn vor dem Cherub weg auf der Stelle des Hauses und das Haus wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll von dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und das Rauschen der Flügel der Cherubim wurden bis zum äußersten Vorhof gehört. Und jetzt, wenn man den Text liest, dann sieht man, wenn die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt, dann ist es umschattet und begleitet von den Cherubim, von den Engeln und ihren Flügeln, dem Rauschen ihrer Flügel. Und dann wird von ihnen geredet, Vers 12, und ihr ganzer Leib und die Räder waren ihren Rädern. Die Räder, sie wurden von meinen Ohren Galgal genannt. Vier Gesichter hatte jedes. Das Gesicht des Ersten war das Gesicht eines Cherubs und das Gesicht des Zweiten das Gesicht eines Menschen und des Dritten das Gesicht eines Löwen und des Vierten das Gesicht eines Adlers. Und die Cherub hoben sich empor. Das war das lebende Wesen. Also die Herrlichkeit des Herrn verlässt und dieses Bild, das Hesekiel Kapitel 1 gelesen hat, diese vier lebendigen Wesen mit ihren Leibern, mit ihren Gesichtern. Und da ist auch, das habe ich noch gar nicht angelesen, da ist die Rede von Rädern, die voller Augen sind, die sich permanent bewegen. Wo Gott hingeht, wo die Herrlichkeit des Herrn geht, gehen sie hin. Wo sie hingehen, gehen die Engel hin. Also da ist permanent Bewegung da. Und sie tun das, was Gott will. Und sie sind bei ihm und sie gehen mit ihm. Und wo er ist, sind sie. Und wenn er geht, gehen sie. So, das ist eine herrliche Umschreibung mit den gleichen Bildern. Und dann in Vers 17 am Ende heißt es, wenn sie stehen blieben, blieben auch die Räder stehen. Und wenn sie emporhoben, hoben sich die Räder mit ihnen empor. Denn der Geist des lebenden Wesens war in ihnen. Da komme ich jetzt auf das Eigentliche nach dieser langen Fahrt hier. Wer sind diese vier lebendigen Wesen? Wen repräsentieren sie? Hier wird deutlich, dass sie im Allumfassenden die Herrlichkeit Gottes repräsentieren in der ganzen Schöpfung. Somit repräsentieren sie Gott in der Schöpfung und eine lebendige Schöpfung, denn der Geist des Lebens, des lebendigen Wesens war in ihnen. Also sie repräsentieren diese lebendige Schöpfung und die repräsentieren die Herrlichkeitsschöpfung. Lass mich hier noch einen Schritt weitergehen. In diesem Zusammenhang ist die Rede von diesen Wesen und das sind besondere Wesen und das ist die Rede von Cherubim. Ist die Rede, dass sie Flügel haben. Wenn ihr mit mir in Jesaja geht, also ein bisschen zurückblättert und Kapitel 6, dann kommen wir zu einer Vision von Jesaja. Seine Berufungsvision, ein wirklich herrlicher Abschnitt. Und Jesaja darf auch den Thron Gottes sehen. Auf seine Art und Weise offenbart Gott ihm etwas. Jesaja 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf dem hohen und erhabenen Thron. Merkt ihr wiederum, die Vision wiederholt sich, das Bild ist ähnlich. Es geht auch darum, um den Thron. Aber was Jesaja sieht, ist Folgendes. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jede von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen und sprach, heilig, 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 der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Interessant, dass jetzt hier Jesaja auch einen Blick vor den Thron Gottes bekommt. Und er sieht jetzt eine Engelsart, er redet von Seraphim. Nicht Cherubim, sondern von Seraphim. Und es scheint so, dass es zwei verschiedene Arten von Engeln hier an dieser Stelle sind. In dem Fall ein eben Seraphim. Und dann heißt es, dass sie sechs Flügel haben. Von Cherubim lesen wir, dass sie vier Flügel haben. Aber hier lesen wir von sechs Flügeln. Aber das, was sie hier machen, ist genau das Gleiche, was die Wesen machen, die wir in der Offenbarung gelesen haben. Auch dort ist die Rede von sechs Flügeln. Und dort ist die Rede von heilig, 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 von diesem Zeugnis, von dieser Anbetung, die sie sprechen. Denn wir haben vor dem Thron Gottes zwei Art von Engeln. Die einen Engel, die haben die Aufgabe von Seraphim, und da ist, in dem Zusammenhang ist die Rede von sechs Flügeln. Warum sechs Flügel? Es wird deutlich, sie haben eine Funktion. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkündigen. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes groß machen. Und sie sollen dafür sorgen, dass die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Dass die ganze Schöpfung von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Und die Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass sie, wenn sie vor ihm anbeten, sie ihn gar nicht schauen können. Sie bedecken ihre Gesichter. Der Boden ist so heilig von dieser Herrlichkeit, dass sie nicht drauf treten können. Also bedecken sie die Füße. Und somit fliegen sie mit den anderen. Die fliegen und umgeben sozusagen den Thron Gottes. Und in dem Fall wird beschrieben, dass die himmlische Schöpfung, die Gott geschaffen hat in der Engelswelt, dazu da ist, dass Gott verherrlicht wird. Dass die ganze Erde auch von der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Also das sind Wesen, die für die Anbetung Gottes verantwortlich sind, für die Verherrlichung Gottes verantwortlich sind. Schaut man sich aber die Engelsart der Cherub an, dann sehen wir auch, dass sie repräsentativ für die Schöpfung Gottes stehen, aber ihre Aufgabe ist nicht nur Gott anzubeten, sondern die Aufgabe ist, Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit zu beschützen. Denn da, wo die Herrlichkeit Gottes nicht verherrlicht wird, wo er nicht angebetet wird, oder wo Gott den Zugang dazu verwehrt, da greifen diese Engel an. Sie haben die Verantwortung, die Herrlichkeit Gottes zu beschützen. In 1. Mose 3, Vers 24, als Adam und Eva den Garten Eden verlassen, Und da stellt Gott einen Engel in den Weg und sagt, dieser Weg zurück ist versperrt. Sie dürfen nicht zurück vom Baum des Lebens essen und somit ewig leben. Sie dürfen nicht an dieser Herrlichkeit Gottes teilhaben. Und dann stellt Gott, was für einen Engel hin? Da heißt es, ein Cherub. Ein Cherub wird hingestellt mit einem zuckenden Feuerflammenschwert. Also das Bild ist folgendes. Der Zugang zum ewigen Leben. Zum Paradies, das später dann in vollkommener Weise da ist. Der Garten Eden war ja nur ein Bild des himmlischen Paradieses. Aber der Zugang dahin, zu der Heiligkeit und zu der Gegenwart Gottes, wird bewacht von den Cherubimen, von den Engelart Cherub. Die sind die Bewacher der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Die Aufgabe der Seraphimen ist Anbetung. Wenn wir jetzt vor der Pause zurück zur Offenbarung 4 gehen, Offenbarung Kapitel 4 gehen, dann sehen wir ebenfalls den Thron Gottes. Wir haben diese Beschreibung von Blitzen und Donner. Wir haben den Regenbogen in der gleichen Sprache wie bei den Propheten. Also wir sind in der gleichen Thematik und an dem gleichen Ort im Himmel vor dem Thron Gottes. Und jetzt werden uns auch vier lebendige Wesen beschrieben, aber interessanterweise, diesen wir eine Verbindung, nämlich zwischen Cherub und Seraphim. Sie haben auf der einen Seite ist ihre Aufgabe, die Heiligkeit Gottes zu schützen und zu bewahren. Auf der anderen Seite haben sie die gleiche Aufgabe, eben auch die Herrlichkeit Gottes anzubeten und ihn zu verherrlichen. Darum heißt es heilig, heilig, der Herr Gott, der Allmächtige, der da war, der da ist und der kommt. Also sie beten Gott an. Vor der Pause fasse ich euch kurz zusammen, also was repräsentieren sie? Und dann können wir nach der Pause, das hängt immer wieder, ich entschuldige mich, ich hoffe, ihr werdet nicht so arg davon gestört. Ähm, Da hängt sich einfach immer wieder auf. Also ich fasse es zusammen, und dann machen wir eine Pause und dann gehen wir weiter. Wen es das stört, dass das Bild immer sich aufhängt, der kann den schönen Samstagnachmittag genießen und rausgehen und dann später die Aufnahme sich anhören. Ich hoffe natürlich, dass ihr natürlich ein paar bleibt. Aber wenn es das zu arg stört, der kann das nachhören. Und ich hoffe, dass wir in der Nachbearbeitung diese Stellen einfach irgendwie bearbeiten können. Mal gucken, wie es ist. Also, kurze Zusammenfassung nochmal, um was es geht. Wir werden in Kapitel 4 von dem Thron Gottes geführt. Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Und nachdem wir die Gemeinde gesehen haben, die da ist, sehen wir jetzt die Schöpfung, die da ist. Nachdem wir die Repräsentanten der Gemeinde gesehen haben, sehen wir die Repräsentanten der Schöpfung Gottes. Gott hat Wesen geschaffen, Engelswesen geschaffen, die Schöpfung repräsentieren. Es gibt so viele verschiedene Arten von Wesen. Und hier sehen wir ein Wesen, ein lebendiges Wesen, in dem das Leben der Geist Gottes ist, das heißt eine lebendige Schöpfung, Wesen, die die lebendige Schöpfung repräsentieren, die aus mir liegt das Wort auf der Zunge, aber wenn ich es ausspreche, wird es wahrscheinlich falsch sein. Es ist eine Verbindung zwischen zwei Engelsarten, nämlich zwischen Cherub Art und der Seraphim-Art. Und damit wird deutlich gemacht, diese Art von Wesen, sie sind dazu da, sie repräsentieren die Verherrlichung, die Anbetung Gottes. Die sorgen dafür, für den Schutz der Anbetung Gottes. Und zwar in der ganzen Schöpfung. Und warum ist das so wichtig? Weil also das ist Gottes Plan. Die ganze lebendige Schöpfung ist von Gott geschaffen, um ihn anzubeten, um ihn zu verherrlichen. Die ganze lebendige Schöpfung ist da. Aber die Schöpfung, die diese Wesen repräsentieren auf der Erde, die ist gefallen. Und Gott sorgt dafür, dass diese Schöpfung neu gemacht wird. Dass ich mache alles neu. Er wird das, was im Himmel und auf der Erde zusammenführen und zu diesem Ziel bringen, dass die ganze Schöpfung, wirklich die ganze Schöpfung, Gott verherrlicht und ihm diese Herrlichkeit bringt. Da aber auf dieser Erde diese Schöpfung es nicht tut, die sichtbare Schöpfung diese Aufgabe nicht nachkommt, wird Gott sie richten und aus ihr aber sie heiligen und reinigen und aus ihr die Anbetung hervorbringen. Und das ist ja im Wesentlichen dann ja, was wir in der Offenbarung dann ja sehen werden, auf welchem Weg Gott die gefallene Schöpfung, die Gott nicht anbetet, gerichtet wird und auf der anderen Weise, wie aber aus dieser Schöpfung etwas Neues macht, eine neue Schöpfung, die letztendlich das hervorbringt, Gott wirklich verherrlicht und anbetet. Was ihre Anbetung ist und wie diese Anbetung aussieht, werden wir nach der Pause uns anschauen. Also ich würde sagen, halber machen wir weiter für all die diese Unterbrechung nicht so arg stören. Also bis gleich, ihr Lieben.